OMG meets diversity. Jeder Mensch ist einzigartig und sorgt damit für Vielfalt in unserer Gesellschaft. Das Konzept Diversity greift diese Vielfalt auf und setzt sich für die Anerkennung und Wertschätzung aller Menschen ein. Diversity betrifft somit alle. Herzlich willkommen zu der Podcast-Reihe OMG meets Diversity. Mein Name ist Katharina Friedrich-Viel, ich bin die Referentin im Gleichstellungsbüro. Heute habe ich zum Gast Nathalie Schlenzka aus der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Wir möchten über das Thema sprechen, Antidiskriminierungsarbeit an der Universitätsklinik. Herzlich willkommen, Nathalie.
Hallo.
Ja, sehr schön, dass du da bist. Kannst du dich vielleicht kurz vorstellen?
Ja, das mache ich gerne. Ich bin Referatsleiterin für Grundsatz und Forschung hier bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes in Berlin. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes ist eine unabhängige staatliche Stelle, die zu Diskriminierung arbeitet, die zu Diskriminierung berät, die Forschung zu Diskriminierung macht. Uns gibt es seit 2006 mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz und ich arbeite selbst seit 2011 bei der Antidiskriminierungsstelle und beschäftige mich mit ganz unterschiedlichen Themen, wie zum Beispiel auch Diskriminierung in Institutionen, wie bei Hochschulen, in Schulen, aber auch bei Arbeitgebern.
Ja, die medizinischen Hochschulen stehen vor vielen Herausforderungen bei der Antidiskriminierungsarbeit, da die Medizin ein Bereich ist, der mit vielen Vorurteilen und Stereotypen verbunden ist. Was sind die speziellen Herausforderungen und Hürden bei der Antidiskriminierungsarbeit an den medizinischen Hochschulen im Vergleich zu allgemeinen Universitäten, Nathalie?
Also ich glaube, das Besondere an medizinischen Hochschulen ist nochmal, dass sie ja drei verschiedene Rollen haben. Die erste Rolle, sie sind Arbeitgeber. An der medizinischen Hochschule arbeiten Beschäftigte in der Verwaltung, in der Lehre und insofern ganz klassisch natürlich auch als Ärztinnen, als Pflegende, Pflegekräfte, also sie sind Arbeitgeber. Sie sind ein Lehrbetrieb, das heißt, es wird dort auch Lehre gemacht und das ist dann natürlich der zweite Punkt, der relevant ist. Und sie sind, und das ist, glaube ich, das Spezielle nochmal daran im Vergleich zu Hochschulen, sie sind auch ein Versorger. Sie versorgen Patientinnen sozusagen als Lehrbetrieb sozusagen, also praktisch haben sie drei verschiedene Rollen. Und in allen diesen Rollen kann natürlich Diskriminierung eine Rolle spielen. Also zwischen diesen verschiedenen Ebenen. Es kann eine rassistische Diskriminierung geben durch einen Dozenten an der medizinischen Universität gegenüber einem Studierenden. Es kann sein, dass zum Beispiel als ein Patient eine Studierende an der medizinischen Hochschule sexuell belästigt. Genauso kann es aber auch passieren, dass eben vielleicht eine Trans-Patientin eben falsch angesprochen wird von einem Beschäftigten der Hochschule eben oder auch einer Auszubildenden sozusagen. Also wir haben das mit ganz verschiedenen Konstellationen zu tun. Wir haben es mit unterschiedlichen Diskriminierungsformen zu tun. Ich habe ja schon gesagt, es kann um sexuelle Belästigung gehen, es kann um verbale Diskriminierung gehen, aber es kann eben auch um fehlendes Wissen zu Diskriminierungsrisiken oder besonderen Ansätzen von spezifischen Gruppen, die Versorgung brauchen, in der Medizin gehen. Also macht das so besonders, glaube ich, besonders kompliziert, weil ich so viele verschiedene Sachen anschauen muss.
Welche Bedeutung hat die Antidiskriminierungsarbeit spezifisch im Krankenhaus und warum ist sie so wichtig?
Also ich fange vielleicht mal mit dem letzten Teil der Frage an. Also warum ist das denn so wichtig? Sage ich ganz einfach die Antwort darauf, weil es Diskriminierung einfach gibt. Dass Diskriminierung passiert im Gesundheitssystem, sie passiert dann natürlich auch in Krankenhäusern und dann passiert sie natürlich auch an medizinischen Hochschulen sozusagen. Es gibt eine Umfrage aus dem Jahr 2017, die heißt Diskriminierungserfahrung in Deutschland. Und dort haben wir Menschen gefragt, haben sie in den letzten 2 Jahren Diskriminierung erlebt? Und 26,4% der befragten Personen haben gesagt, ja, wir haben Diskriminierung im Bereich Gesundheit und Pflege erlebt. Und auch in einer neueren Untersuchung aus dem Jahr 2018, wo das sozioökonomische Panel eine Stichprobe gemacht hat, wo haben ungefähr 30% der Befragten gesagt, dass sie schon einmal Diskriminierung im Gesundheitsleben erfahren haben. Und auch wir bei der Antidiskriminierungsberatungsstelle, wir sind ja auch eine Beratungsstelle, haben im Durchschnitt 120 Personen im Jahr, die sich bei uns melden und Diskriminierung im Gesundheitssystem angeben. Und dabei sind immer wieder auch Fälle aus, eben aus Krankenhäusern dabei sozusagen. Und warum ist das eben so wichtig sozusagen? Natürlich, weil, und das ist natürlich bei den Patienten, glaube ich, auch so besonders dramatisch, es ist ein Machtgefälle. Ich gehe da als Person hin, die krank ist, die Unterstützung braucht und bin auf Hilfe angewiesen und bin, wenn es zu Diskriminierung kommt, natürlich ist es für mich sehr schwierig, mich dagegen zu wehren. Umgekehrt kann man natürlich auch sagen, es ist aber auch ein Machtgefälle für mich, vielleicht wenn ich in der Ausbildung ist, also praktisch die Ausbildung zur Ärztin mache und dort dann auch abhängig bin von irgendeinem Dozenten dort an der Universität, der medizinischen Universität. Also auch das ist natürlich ein Machtgefälle. Also es ist ein Machtgefälle, was immer wieder großen Einfluss auf das Leben der Personen hat, sei es die Patientinnen, sei es die Studierenden, sei es aber vielleicht auch die Beschäftigten sozusagen, die immer wieder zum Beispiel mit sexueller Belästigung, aber vielleicht auch mit Rassismus konfrontiert werden. Also ich glaube, dass, wie ich gesagt habe, es sind eben diese unterschiedlichen Gruppen. Und deswegen ist es natürlich, ich glaube, Krankenhäuser möchten ja eine gute Versorgung leisten, sozusagen. Ich glaube, niemand möchte diskriminieren. Die Professorinnen an den medizinischen Hochschulen wollen gute Lehre eigentlich machen. Aber trotzdem ist es sehr, sehr schwierig, dann eben genau diese Risiken immer zu identifizieren. Insofern natürlich sollte Antidiskriminierungsarbeit einen hohen Stellenwert an den medizinischen Hochschulen haben.
Das stimmt. Und ja, kommen wir jetzt zu dem Thema, wie können medizinische Hochschulen die Diversität fördern und Diskriminierung vorbeugen?
Genau, ich glaube, das sind zwei verschiedene Themen, die Diversität fördern und der Diskriminierung vorbeugen. Was ja eigentlich toll ist, ist, dass Krankenhäuser und damit natürlich auch die medizinischen Hochschulen eigentlich jetzt schon vielfältige Orte sind. Also ich glaube, Diversität kann man an diesen Orten finden. Es gibt eine ganze Menge Ärztinnen, aber auch natürlich Pflegepersonal mit Migrationsgeschichte. Wir haben Männer, Frauen, unterschiedliche Altersgruppen. Also eigentlich das Diversität fördern, würde ich sagen, da sind die Krankenhäuser gar nicht so schlecht. Man müsste natürlich genauer hingucken, auf welchen Ebenen sind da die verschiedenen Personen vertreten, wie viele Chefärztinnen gibt es, wie viele Professorinnen gibt es tatsächlich dann in Bezug auf Geschlecht, in Bezug auf Migrationsgeschichte, wie sieht es vielleicht auch im Personal mit Menschen mit Behinderungen aus. So, aber ich glaube, das ist gar nicht das große Thema. Also ich glaube, Diversität erstmal so im Personal, das ist eine Sache, die ganz gut im medizinischen Sektor passiert. Wenn es darum geht, aber praktisch diversitätssensibel zu arbeiten, und das ist, glaube ich, das Wichtige, oder diskriminierungssensibel zu arbeiten, sozusagen, dann geht es darum natürlich, dass das geschult werden muss. Das muss man lernen. Das ist nicht eine Sache, die einfach so, wenn viele sagen, ja, da achte ich schon drauf, das weiß ich ja schon. Auch das, glaube ich, wir wollen alle drauf achten. Aber wie ich ja schon gesagt habe, es geht dabei ja um Religion, es geht dabei um sexuelle Orientierung, es geht dabei um das sehr neue Thema häufig noch, Geschlechtsidentität, also wie gehe ich in der Medizin mit Transpersonen um, das alles kann ich gar nicht alles wissen, und das ist auch nicht schlimm, wenn ich das nicht weiß, aber ich muss es lernen, und dafür sind, denke ich, die Krankenhäuser in der Verpflichtung, entsprechende Fortbildungen anzubieten, und natürlich, wenn es um die Universitätsmedizin geht, also um die Ausbildung zukünftiger Ärztinnen, ist es wichtig, dass diese Inhalte sich auch in der Ausbildung widerspiegeln, und zwar systematisch. Also nicht nur, ne, wie gehe ich dann zum Beispiel diskriminierungssensibel um, wenn ich eine Person mit Behinderung vor mir habe, sondern auch, weiß ich genug über zum Beispiel das Krankheitsbild einer schwarzen Person. Wie drückt sich eine Person einer Krankheit anders aus? Wir wissen das im Bereich der Geschlechtermedizin. Da wird jetzt inzwischen genauer geguckt. Wir wissen, es gibt eben in Krankheitsbildern Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Das müssen wir aber noch viel genauer auch angucken für andere Gruppen sozusagen. Also ich glaube, eben dieses ganze Thema Schulung, Sensibilisierung ist wichtig. Das aber alles kann wiederum nur gut funktionieren. Und das ist jetzt das andere Thema, Antidiskriminierung, Prävention. Ich brauche auch eine systematische Verankerung des Themas. Also ich würde mir wünschen, dass medizinische Hochschulen ein Leitbild haben, in dem Fragen von Diversity und Antidiskriminierung verankert sind, dass sie natürlich eine Richtlinie haben, die, wenn es dann zu Diskriminierung kommt, trotz guter Präventionsarbeit dann erklärt, wie gehe ich mit diesen Diskriminierungsvorfällen tatsächlich gut um. Und es braucht natürlich dann, wenn ich eine Richtlinie habe, braucht es dann natürlich auch Stellen, an die ich mich wenden kann an der medizinischen Hochschule, wenn ich Diskriminierung erlebe, die Beratung leisten und die Beschwerdemöglichkeiten bieten sozusagen. Und da muss ich eigentlich sagen, dass die Krankenhäuser gar nicht so schlecht aufgestellt sind unbedingt. Ne? Es gibt ja viele Krankenhäuser, die Beschwerdesysteme haben für Patientinnen, die Patientinnenfürsprecher haben. Es gibt eine Reihe, die auch AGG-Beschwerdestelle haben. Also es gibt Strukturen, aber nochmal zu gucken, funktionieren die gut? Wie kann ich die vielleicht noch besser machen und sind die tragfähig, um tatsächlich auch mit Diskriminierung umzugehen?
Du hast schon viele Antworten gegeben für meine nächste Frage zum Thema, wie können MitarbeiterInnen, Patientinnen, Studierende, die von Diskriminierung betroffen sind, unterstützt werden? Du hast schon viele Möglichkeiten genannt. Vielleicht kannst du das noch so ein bisschen ergänzen und zusammenfassen.
Genau, ich würde es vielleicht nochmal konkreter machen aus der Sicht der Betroffenen. Das eine war ja eher, wo ich jetzt in der Frage davor erläutert habe, was könnten die Institutionen selber tun? Ich denke, dass das Wichtigste ist für die Betroffenen, sie müssen sich an dem Ort so fühlen, dass sie Diskriminierung ansprechen können und keine Angst haben. Ja. Sei ich der Studierende, sei ich der in der Verwaltung Beschäftigte, die beschäftigte Person, auch wenn ich eine Patientin bin, ich muss das Gefühl haben, ich kann hier Diskriminierung ansprechen. Es muss ein angstfreier Raum sein und dafür braucht es eben so insgesamt so ein Verständnis an der Institution. Natürlich kann auch an einer medizinischen Hochschule Diskriminierung vorkommen, weil es gibt keine diskriminierungsfreien Räume. Das ist überhaupt nicht schlimm, das ist keine schlimme Sache, sondern es ist eigentlich eher positiv. Man kann es genau umdrehen. Es ist positiv, wenn Betroffene Diskriminierung ansprechen, weil dann kann ich auch was ändern. Also es ist ein Anlass für ändern. Und damit dieses Ansprechen funktioniert, glaube ich, braucht es auch sowas wie Empowerment-Räume. Das heißt, ich muss gucken, zum Beispiel, kann ich Netzwerke bilden? Gibt es an meiner medizinischen Hochschule, an meinem Krankenhaus, gibt es Beschäftigtengruppen zum Beispiel mit Migrationsgeschichte, die sich vielleicht über ihre Erfahrung austauschen wollen? Gibt es vielleicht Menschen mit Behinderung unter den Studierenden oder eben auch den Beschäftigten, die sich austauschen wollen, um dann erstmal in einem geschützten Raum über ihre Erfahrung zu sprechen und dann in einem nächsten Schritt zu gucken, wollen sie Sachen adressieren oder eben nicht. Und es braucht natürlich vertrauliche Ansprechpersonen. Auch da würde ich sagen, sind die medizinischen Hochschulen gar nicht so schlecht aufgestellt. Es gibt ja Gleichstellungsbeauftragten, es gibt Schwerbehindertenvertretungen, es gibt Personalräte. Aber man muss sich natürlich die Frage stellen, sind das schon die richtigen Personen, wenn ich zum Beispiel Rassismus ansprechen will oder wenn ich zum Beispiel Diskriminierung aufgrund der Geschlechtsidentität ansprechen will. Sind das die Personen, an die ich mich schon gut wenden kann? Vielleicht ja. Sind diese Personen auch geschult, gut mit mir zu reden? Also da stellen sich natürlich dann noch ein paar Fragen. Und das Letzte, was ich hier vorhin schon gesagt habe, braucht auch dann, wenn ich wirklich mich entschieden habe, das ist so gravierend, ich möchte eine Beschwerde machen, gibt es diese Beschwerdestellen für Beschäftigte, sieht das ja ganz prima aus, hier gilt das AGG und viele Hochschulen und auch Krankenhäuser haben AGG-Beschwerdestellen. Aber die Frage ist, können sich auch Studierende beschweren, die ja nicht vom Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz geschützt sind? Und wie können sich auch Patientinnen gut beschweren? Ne? Normalerweise ist da was schon an den Institutionen vorhanden, an Beschwerdemanagement. Aber dieses Beschwerdemanagement, wie eben zum Beispiel von Patientinnenfürsprecherinnen oder Patientenbeauftragten oder was es auch immer gibt an den Krankenhäusern, ist häufig nicht speziell für Diskriminierung ausgelegt. Insofern ist das eine Schwierigkeit.
Ich möchte gleich an das Thema anknüpfen mit meiner nächsten Frage. Welche Rolle spielen Institutionen und staatliche Vorgaben bei der Umsetzung von Antidiskriminierungsmaßnahmen im Krankenhaus?
Ich denke, staatliche Vorgaben oder wenn man es vielleicht anders ausdrückt, Gesetze sind wichtig.
Genau.
Wir haben ja das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz und wie ich schon gesagt habe, das greift natürlich für alle Beschäftigten an den medizinischen Hochschulen und an den Krankenhäusern, aber es greift eben nicht für die Studierenden. Hier bräuchte es eine Schärfung in den Hochschulgesetzen, dass eben auch klar ist, dass Studierende von Diskriminierungsschutz erfasst sind. Oder es bräuchte eben Landesantidiskriminierungsgesetze, was ich eigentlich für den Gesundheitsbereich besonders gut finde, weil viele Krankenhäuser, aber eben auch die Hochschulen sind ja eigentlich Landesinstitutionen. Also die sind in der Landesgesetzgebung und wenn es dann praktisch zum Beispiel in Niedersachsen ein Landesantidiskriminierungsgesetz gäbe, und das steht ja auch im Koalitionsvertrag drin, was sehr erfreulich ist, dass es ein Landesantidiskriminierungsgesetz geben soll, dann sind natürlich öffentliche Einrichtungen und Krankenhäuser sind ja an vielen Stellen öffentliche Einrichtungen, die medizinischen Hochschulen sind öffentliche staatliche Einrichtungen, dann fallen die eben auch unter das Landesantidiskriminierungsgesetz. Das heißt, dann hätten auch die Studierenden und auch die Patientinnen einen guten Diskriminierungsschutz. Solange es das noch nicht gibt, kann man natürlich auch überlegen, welche Regelungen trifft man an der Hochschule, an der medizinischen Hochschule oder am Krankenhaus. Kann man eine Dienstvereinbarung erlassen? Kann man eine Richtlinie erlassen, die eben dann nochmal regelt, wie funktioniert der Diskriminierungsschutz, wie funktioniert das Beschwerdeverfahren? Also ist eine ganz wichtige Rolle. Und ich denke eigentlich ein bisschen, da muss man schon sagen, dass dieser Top-Down Approach schon wichtig ist. Also ich denke, solange eben die Krankenhausaufsicht, solange auch Institutionen wie die Hochschulrektorenkonferenz oder die Kultusministerkonferenz, die ja wiederum für die medizinischen Hochschulen zuständig sind, das Thema nicht gut auf dem Schirm bekommen und auch sagen, das ist ein wichtiges Thema, ist es natürlich für die medizinischen Hochschulen gar nicht so einfach zu sagen, ja, genau diesen Auftrag haben wir, weil das wird ja gar nicht so deutlich gesagt. Also weder vom Gesetz noch von den Institutionen, die eigentlich in der Aufsichtspflicht für Krankenhäuser beziehungsweise für medizinische Hochschulen stehen. Also insofern finde ich es eigentlich immer toll, wenn medizinische Hochschulen sich da schon auf den Weg machen, obwohl es eigentlich diese gesetzlichen Regeln noch so gar nicht ausreichend gibt.
Du hast schon gesprochen über Prävention, über Schulungen und Sensibilisierung vom Personal, von Beschäftigten. Wie wichtig sind diese Themen für eine erfolgreiche Antidiskriminierungsarbeit im Krankenhaus?
Ich glaube, das ist ein zentraler Punkt sozusagen, weil wenn, das hatte ich ja vorhin gesagt, ich kann dieses Wissen einfach alles gar nicht haben. Es muss geschult werden, es muss in der Ausbildung sein. Und ich glaube, wenn ich diskriminierungssensibles, diese Diversity-sensibles Handeln lerne, dann kann ich viel besser eben mit meinen unterschiedlichen Strukturen, sei es die Patientinnen, sei es meinen Kolleginnen, sei es meinen Vorgesetzten praktisch arbeiten, handeln. Ich kann auch besser in den Routinen Diskriminierungsrisiken erkennen. Das Wichtige dabei ist, glaube ich, dass es auch gute Schulungen gibt. Das wird immer so einfach gesagt, ja, da soll es mal eine Schulung geben und so. Aber welche Schulungen sind denn das überhaupt, ne? Wer bietet die an? Sind die schon vorhanden? Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem. Also ich kann immer sagen, ja, mach doch bitte mal so Schulungen. Aber wenn ich dann selber überlege, wen empfehlen wir denn für so eine Schulung, gibt es standardisierte Schulungen für diese verschiedenen Zielgruppen? Und ich würde sagen, da fehlt noch viel. Also vielleicht ist das auch ein Auftrag tatsächlich an die medizinischen Hochschulen, die ja auch Pädagoginnen sind zum Teil, sich mal zu überlegen, welche Fortbildungssachen gibt es hier, mal zu überlegen, mit wem kann ich kooperieren und was kann ich anbieten. Und ich glaube, der andere wichtige Punkt ist Verpflichtung oder Freiwilligkeit. Es gibt, glaube ich, zum Teil auch schon ab und zu solche Angebote, aber sie sind eher auf freiwilliger Basis. Und man muss sich dann schon fragen, wer dann teilnimmt. Hier sollte man überprüfen, kann man denn nicht zum Beispiel entsprechende Schulung ins Onboarding integrieren? Kann man nicht Führungskräfte zu verschiedenen Schulungen praktisch verpflichten oder auch Anreize schaffen? Wenn ich eine Schulung mache, dann hilft mir das wieder vielleicht für ein anderes Ziel zu erreichen. Also kann ja auch so positive Anreize geben. Aber ich glaube, man muss gucken, was macht man, dass wirklich Menschen oder möglichst viele an den medizinischen Hochschulen die entsprechenden Fortbildungen besuchen. Und wie gesagt, was glaube ich auch wichtig ist im Punkt auf Schulung, ist sich auch Praxiswissen reinzuholen. Also ich glaube, so ein Dialog mit Gruppen, die betroffen sind von Diskriminierung, ein Dialog mit Antidiskriminierungsberatungsstellen, die es ja inzwischen in vielen Bundesländern, in vielen Kommunen gibt, dort, wo sich eben auch Menschen, die Diskriminierung erfahren, im Gesundheitsbereich hinzuwenden, so einen Dialog zu starten und da sich dann auch mal ab und zu Fachwissen reinzuholen könnte, glaube ich, viel helfen, weil manchmal, glaube ich, ist zwar die Theorie auch spannend, aber dann wirklich mal selber zu hören, was macht der Diskriminierung mit den Betroffenen, was würden sich denn die Betroffenen wünschen, was für eine Art von diskriminierungssensibles Verhalten. Ich glaube, davon könnte man auch sehr viel lernen. Also da glaube ich, braucht es auch noch neue Konzepte, neue Ansätze, die auch tatsächlich noch fehlen.
Wie ist deine Meinung zu zukünftigen Entwicklungen und Herausforderungen im Bereich der Antidiskriminierungsarbeit an medizinischen Hochschulen? Also was können wir da erwarten in der Zukunft?
Also ich glaube, ein großes Thema, nicht nur für die medizinischen Hochschulen, aber auch für die Krankenhäuser, ist natürlich der Fachkräftemangel. Ich nehme an, das ist schon ein Thema, was angekommen ist in der Pflege, bei den Ärztinnen, vielleicht irgendwann auch bei den Studierenden. Ich weiß es nicht so genau. Und ich glaube, wenn man das Thema anguckt, dann wird doch ganz klar, wir brauchen Orte, wo sich Menschen wohlfühlen, wo sich die Studierenden wohlfühlen, wo sich die Beschäftigten wohlfühlen, wo sich die Patientinnen wohlfühlen, wo Menschen gerne arbeiten, wo Menschen gerne etwas lernen. Und dafür ist Antidiskriminierung ein ganz wichtiges Instrument. Also sozusagen, das ist, glaube ich, das Erste. Das Zweite hatte ich vorhin schon angesprochen. Wenn man speziell auf Niedersachsen blickt, wird es in den nächsten Jahren ein Landesantidiskriminierungsgesetz geben. Das heißt, ich glaube, die medizinischen Hochschulen, die Hochschulen an sich, die Krankenhäuser sind jetzt schon gut aufgestellt, sich zu überlegen, was können sie denn tun, Diskriminierungsschutz, Prävention von Diskriminierung wirklich gut umzusetzen. Und als letzte Herausforderung möchte ich noch ein Thema nennen, was, glaube ich, manchmal im Gesundheitssystem oder vielleicht auch in den medizinischen Hochschulen noch gar nicht so angekommen ist, aber was, glaube ich, früher oder später ein großes Thema sein wird, ist der Einsatz von automatisierten Entscheidungssystemen, der Einsatz von künstlicher Intelligenz, von Auswertung von großen, weiß ich nicht, Gesundheitsdatensätzen durch eben automatisierte Systeme und die Risiken, die dann auch wieder praktisch auf die Medizin zukommen, aber natürlich auch auf die Ausbildung. In der Ausbildung müssen solche neuen Diskriminierungsrisiken sicher thematisiert werden, weil natürlich werden wir an diesen Systemen nicht vorbeikommen, auch in der Medizin nicht. Und da lauern neue Diskriminierungsfragen, die auch dann schon rechtzeitig wiederum in der Lehre, in der Ausbildung aufgegriffen werden müssen.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Und jetzt sind wir schon angelangt. An die letzte Frage. Hast du vielleicht erfolgreiche Beispiele für Antidiskriminierungsarbeit an medizinischen Hochschulen in Deutschland? Und wie können andere Institutionen davon profitieren?
Ja, also ich möchte zwei Beispiele nennen. Es gibt, glaube ich, gar nicht so viele. Also ich kenne natürlich auch nicht alle. Deswegen, wenn ich jetzt irgendwas Tolles hier nicht nenne, dann tut mir das leid. Ein Beispiel gar nicht so weit weg von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes hier in Berlin ist die Arbeit der Universitätsmedizin der Charité. Die Charité beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit dem Thema, hat jetzt auch seit neuestem das alles in eine Strategie gegossen. Die Strategie nennt sich Strategie für Gleichstellung, Diversität und Inklusion. Sie haben auch ein spezielles Beschwerdeverfahren eingerichtet bei speziell sexueller Belästigung, aber auch bei Diskriminierung, das auch sehr transparent ist. Es gibt vertrauliche Ansprechpersonen, wenn man Diskriminierung erlebt. Also da passiert eine ganze Menge. Ich denke, das ist ein ganz schönes Modell. Genauso erfreulich finde ich aber auch das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, also kurz genannt UKE. Dort gibt es seit einiger Zeit eine Integrations- und Antirassismusbeauftragte, die auch diese Themen in die Aus- und Fortbildung, in die Sensibilisierung und Professionalisierung von Personal tragen soll, die auch zur Beratung und Begleitung von Betroffenen aufgrund von rassistischer Diskriminierung vorhanden ist, die versucht auch Akteure zu vernetzen im Krankenhaus. Also auch das ist, denke ich, ein gutes Modell, an dem man sich orientieren kann. Und ganz zuletzt möchte ich noch auf ein Projekt der Mercator-Stiftung hinweisen. Das heißt Chancengleichheit in der Gesundheitsverwaltung. Und das ist ein Projekt, was nochmal mit verschiedenen Krankenhäusern, Universitätsmedizin arbeiten möchte, um vielleicht noch mehr gute Praxis zu erarbeiten.
Ja, das sind tolle Informationen und viele Anregungen. Vielen Dank, Nathalie, ja, für das Interview, für dein Input, für viele tolle Informationen. Vor allem ist es ein super wichtiges Thema. Ja, und danke für deine Zeit.
Bitteschön.
Vielen Dank, dass Sie unserem Podcast zugehört haben. Wenn Sie weitere Folgen hören möchten, schauen Sie auf die OMG-Webseite Gleichstellung/Diversität.